In Teil 1 unserer Beschäftigung mit dem Thema ADHS haben wir uns mit der Symptomatik, der Prävalenz und den Ursachen von ADHS befasst. Wir haben gehört, dass ein Spannungsfeld existiert zwischen den verschiedenen Arten, wie man ADHS ursächlich erfassen könnte, wie man es behandeln kann und welche Rolle Medikamente dabei spielen. Wir haben auch gehört, dass psychodynamische Psychotherapien anscheinend nur eine sehr untergeordnete Rolle im Rahmen von ADHS spielen. Und dass dies allerdings nicht unbedingt so sein muss, dass auch die Psychodynamik bzw. Psychoanalyse einiges Hilfreiches beisteuern kann, wie zum Beispiel Einblicke in die individuelle innere Welt der betroffenen Person. An dieser Stelle wollen wir heute weitermachen und uns mit psychoanalytischen bzw. psychodynamischen Erfahrungen in der Arbeit mit ADHS befassen, sowie Erklärungsmodellen zur Entstehung und Entwicklung der Symptomatik. Ebenfalls soll auch nochmal die Rolle der Medikamente aus psychodynamischer Sicht besprochen werden. Zusammengefasst wollen wir also versuchen, das Bild zu vervollständigen und einen Platz zu finden für die psychoanalytischen bzw. psychodynamischen Ansätze in der Arbeit mit ADHS. Und dabei könnten wir direkt an die letzte Folge anschließen und uns fragen, behandeln wir denn eigentlich Symptome, also behandeln wir ADHS oder behandeln wir eine Person, die eben eine Symptomatik aufweist, die wir als ADHS diagnostizieren würden? In der letzten Folge haben wir noch gehört, dass es die Sorge gibt, ADHS wird zu oft einfach mit Medikamenten behandelt, wodurch die individuelle Person dahinter und deren Geschichte gar nicht mehr gesehen wird. Genau hier könnte das ansetzen, was die Psychoanalyse bzw. Psychodynamik beisteuern kann. Und damit werden wir uns heute befassen. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 21 unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema ADHS, beziehungsweise zum zweiten Teil unserer Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS. Auch das erste Mal, dass wir eine Folge in zwei Teile teilen. Am Ende der letzten Folge haben wir gehört, dass es durchaus psychodynamische Theorien und klinische Erfahrungen in Bezug auf ADHS gibt, auch wenn diese in der Forschung und Literatur eher wenig präsent sind. Die folgenden Quellen stammen aus den Arbeiten von Salomonsen und Dubot, von denen wir in der letzten Folge schon gehört haben und die verschiedene klinische Ergebnisse zusammengetragen haben. Hier ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass nichts von dem, was wir jetzt hören werden, dem widerspricht, dass es neurophysiologische Ursachen bzw. Einflussfaktoren für ADHS gibt. Allerdings geht es darum, die Blickwinkel der Neurologie sowie der Sozialpsychologie um die der Psychodynamik zu ergänzen. Dubot spricht hier im Rahmen von ADHS von einer Bindungsstörung, in der das hyperaktive Kind in einem nie befriedigten Kampf um die Aufmerksamkeit der Bezugsperson, Dubot bezieht sich hier auf die Mutter, verharrt. Der Frust hierüber führt zu Aggression, während das hyperaktive Verhalten einen Versuch darstellt, aus einer existenziellen Not heraus doch irgendwie die Aufmerksamkeit der Mutter zu bekommen, die aber nie optimal verfügbar war. Nach dieser Theorie sind die Bezugspersonen des Kindes darin gescheitert, das Verhalten des Kindes, also seine Kommunikationsversuche, richtig zu deuten. Das führt dazu, dass sich das Kind bzw. der Säugling, wenn wir davon ausgehen, dass diese Dynamik schon von Anfang an besteht, anhaltend in ständiger Alarmiertheit und Unruhe befindet. Eine Ursache hierfür kann zum Beispiel eine elterliche Hilflosigkeit sein, die sich dann auch auf das Kind überträgt, was sich dann wiederum darin hilflos erlebt, in Kontakt mit den Eltern zu kommen. Nach Dubot ist es auch nicht selten, dass Kinder statt mit äußerlicher hyperaktiver Erregung mit Stille reagieren und dass dies von den Eltern dann als pflegeleichtes Kind missgedeutet wird. Hier hat das Kind quasi frühzeitig resigniert und sich angepasst, statt hyperaktiv zu werden. Aber auch hieraus können später ADHS-Symptome entstehen. So oder so wird das Kind nicht gehört und durch fortwährende Enttäuschung verhärtet sich die Dynamik auf beiden Seiten. Die hyperaktiven, impulsiven Verhaltensweisen erinnern dabei an die Beschreibung des ängstlich ambivalenten oder auch des desorganisierten Bindungsstils, welche uns aus der Bindungsforschung bekannt sind und die Annahme unterstützen, dass es bei ADHS auch um frühe Erfahrungen mit den Bezugspersonen geht. Mit anderen Worten, um Probleme auf Objektbeziehungsebene. Therapeutisch wäre hier eine Früherkennung wichtig, was voraussetzen würde, dass die Eltern zumindest in der Lage sind, das Problem selbst wahrzunehmen und sich entsprechend Hilfe zu suchen. Schwierig ist, wenn die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, hierzu nicht in der Lage sind. Ein Mutter-Kind-Interaktionstraining gelingt eben nur, wenn eine misslingende Kommunikation auch frühzeitig erkannt wird und präventiv gearbeitet werden kann. Dubot führt hier in der weiteren Entwicklung des Kindes aus, dass Mütter hyperaktiver Kinder oft mit diesen in ambivalenter, symbiotischer Beziehung stehen, aus denen ein triangulierender Vater ausgeschlossen wird. So wird das Kind in seiner Autonomieentwicklung gehindert, beziehungsweise hält oft auch selbst noch an der symbiotischen Beziehung zur Mutter fest. Sowohl Mutter als auch Kind versuchen hier immer wieder, doch noch auf eine gemeinsame Ebene der Bedürfnisbefriedigung zu kommen, wie eine Art Reparationsversuch. Das stets reizhungrige Verhalten des hyperaktiven Kindes bindet es an die Mutter, die das Kind so nicht aus den Augen lassen kann. Zugleich versucht das Kind durch das draufgängerische Verhalten der einengenden Beziehung zu entfliehen. In dem Verhalten des Kindes drückt sich nach diesem Modell also ein unbewusster Konflikt bzw. ein kompromisshafter Lösungsversuch aus. Auch die Mutter wendet sich im Rahmen der Anstrengungen und Konflikte immer wieder vom Kind ab. Auf beiden Seiten entstehen so Schuldgefühle, die wieder zusammenführen. Da aber immer noch keine echte Versöhnung stattfindet, weil sich die darunterliegenden Schwierigkeiten, die Mutter ist ja immer noch nicht in der Lage, die Bedürfnisse des Kindes adäquat zu verstehen und zu versorgen, nicht verändert haben, führt auch dies letztlich wieder zu Frustration und der Kreislauf wiederholt sich. Es handelt sich zusammengefasst nach diesem Modell also um eine sehr enge, sehr symbiotische Bindung, bei der aber das Kind eigentlich in den eigenen Bedürfnissen nicht gesehen wird und aus der es versucht, durch das eigene Verhalten auszubrechen, aber gleichzeitig doch irgendwie noch eine Bindung zur Mutter herzustellen. Also doch noch irgendwie die Mutter wirklich zu erreichen und wirklich gesehen zu werden. Wozu die Mutter oder die primäre Bezugsperson aber aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage ist. Als Folge, wie wir gerade gehört haben, entstehen Schuldgefühle, die diesen Kreislauf verstärken, weil sie wieder zusammenführen. Da sich aber nichts geändert hat, entstehen daraus auch nur neue Frustrationen. Zum späteren Kindesalter entwickeln sich so häufig narzisstische Bindungsstörungen durch die Verarbeitung der Misserfolge, durch die Missverständnisse und durch die Enttäuschung. Die Mangelerfahrung, die in einem Nicht-Zusammenpassen von Subjekt und Objekt zu beschreiben ist, besteht vor allem in der Grunderfahrung, in einer wesentlichen Periode der eigenen Entwicklung nicht umfassend und bedingungslos geliebt zu werden, nicht gesehen und nicht anerkannt worden zu sein. Gerade das impulsiv-aggressive Verhalten führt zu Kränkungen und weiteren Enttäuschungen. Diese konstanten Verletzungen des narzisstischen Gleichgewichts führen dann häufig zu schlechterer Selbstkontrolle und später dann vermehrtem Drogenkonsum. Das seit frühester Kindheit entstehende tiefe Gefühl von Scham und Nichtverstandenwerden internalisiert sich und äußert sich im Zusammenspiel mit den Gefühlen von Wut und Schuld teilweise autoaggressiv, teilweise projiziert auf das Gegenüber und teilweise impulsiv ausagiert. Wenn es allerdings gelingt, hier frühzeitig therapeutisch aufzufangen, kann eine pathologische Entwicklung verhindert werden. Dubot merkt an, dass die Veranlagung zur Hyperaktivität, egal ob rein neurologisch bedingt oder durch Erfahrung beeinflusst, nicht bedeuten muss, dass das Kind im Jugendalter Probleme mit der eigenen Selbstkontrolle hat. Dies sehen wir auch daran, dass ja nicht jeder Mensch mit diagnostizierter ADHS auch ein hohes Risikoverhalten aufweist, was auch nochmal die Bedeutung protektiver Faktoren unterstreicht. Dies ist allerdings nicht das einzige psychodynamische Erklärungsmodell. Ein anderes kommt zum Beispiel vom klinischen Psychologen James Rainwater, der 2007 die ADHS-Symptome als eine manische Abwehr gegen eine emotional intensive innere Realität beschreibt. In Anlehnung an die Arbeit von Melanie Klein beschreibt er dies als Antwort auf eine Angst vor Vergeltung und Strafe, nachdem das Kind eigene Aggressionen auf eine Bezugsperson projiziert und auch ausagiert hat. Anschließend fühlt sich das Kind depressiv und schuldig und versucht das Objekt, also die Bezugsperson, wiederherzustellen. Dieser Konflikt führt dann zu der für ADHS typischen Hyperaktivität, in einem Versuch, eben diesen Konflikt eigentlich zu vermeiden. Wir können uns das wie einen hektischen Versuch vorstellen, davor wegzurennen. Somit wäre die Hyperaktivität also eine Abwehr von unbewussten, depressiven und ängstigenden inneren und eventuell auch äußeren Kräften. Salomonsen führt hierzu an dieser Stelle ein rührendes Fallbeispiel ein aus seiner eigenen Erfahrung, was zu dieser Theorie passt. Er berichtet von einem kleinen Jungen, mit dem er über 4 Jahre arbeitete und welcher die eigene Aggression, ohne hier auf die Hintergründe von dieser einzugehen, im Spiel auf die eigenen Kuscheltiere projizierte, die sich dann gewaltsam gegenseitig fraßen, was Salomonsen auch als Ausdruck von oraler Aggression beschreibt. Dieser gleiche Junge habe ebenfalls oft Schuld auch für Dinge auf sich genommen, die er gar nicht getan habe, und dann auf suizidal angehauchte Art auf die Frage, warum er das denn tun würde, geantwortet: Lass mich sterben, es ist richtig so. Ein, wie ich finde, sehr berührender Ausdruck der Reue und des Schuldgefühls, die der Junge empfunden haben muss. Es geht ja also um Panik, um Aggression, um Reue, um den Versuch der Reparatur des verletzten Objektes und um ein Schuldgefühl. Die Autoren der Studie, die wir im ersten Teil der Folge besprochen haben, kamen übrigens zu einer ähnlichen Erklärung. Sie nehmen starke negative Affekte im Kind an, die dieses nicht halten kann und welche extreme, hasserfüllte innere Bilder schaffen. Diese Selbstbilder werden, weil sie eben nicht ausgehalten werden können, auf eine andere Person projiziert. Oder wie in dem Fallbeispiel eben dann im Spiel auf ein Kuscheltier projiziert, welche dann als verfolgend und bedrohlich wahrgenommen werden. Dies sorgt dafür, dass auch wohlwollende Interventionen von Psychotherapeuten schnell als verfolgend erlebt und mit Aggression abgewehrt werden. Ein ganz tragischer Mechanismus, der auch in anderen Beziehungen des Kindes zum Vorschein kommt. Diese schizoid-paranoiden Ängste resultieren dann in den ADHS-Symptomen. Die schizoid-paranoide Position geht übrigens auf Melanie Klein zurück und beschreibt unter anderem, dass das Kind sein Umfeld als schwarz-weiß, also nur gut oder nur böse wahrnimmt und dass ein Wechsel zwischen diesen extremen Positionen immer wieder schnell passieren kann. Hier liegt also auch eine Betonung auf dem Strukturniveau, welches in diesem Fall eher gering ausgeprägt wäre. Somit lässt sich vermuten, dass die Ursachen für ADHS eben auch vom Strukturniveau abhängig sein können und durch dieses beeinflusst werden. Die Analytikerin Karen Gilmore sieht vornehmlich eine Störung der organisierenden und integrierenden Ich-Funktion, womit sie ebenfalls das Strukturniveau ins Zentrum der Betrachtung rückt. Genauer handelt es sich hierbei um eine Mischung zwischen neuropsychiatrischen und neurotischen Komponenten, weshalb sie eine Medikation in vielen Fällen als hilfreich einstuft und gleichzeitig optimalerweise eine psychoanalytische Behandlung vorschlägt. Durch die analytischen Rückmeldungen und Interventionen können die Ich-Funktionen gestärkt werden, wie zum Beispiel die Impulskontrolle und vor allem die Wahrnehmung, Integration und Regulierung von Affekten. Für Gilmore wäre dies meist nicht nur mit einer Medikation, sondern auch mit der Einbindung der Eltern zu kombinieren. Sie verweist aber auch nochmal darauf, dass geringe strukturelle Fähigkeiten bzw. Ich-Funktionen eben nicht durch eine Medikation alleine behandelbar sind. Weitere Autoren kommen in ihren Untersuchungen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Und wie der US-amerikanische Analytiker Alan Sugarman postuliert, geht es darum, dass eine psychoanalytische, wir können auch sagen psychodynamische Psychotherapie, dabei helfen kann, die unbewussten Fantasien zu erkunden, welche Betroffene entwickeln, um einen Umgang mit den erlebten Schwierigkeiten zu finden. Seien diese nun durch Traumata oder neurologische Faktoren begründet. Der Psychoanalytiker Joseph Palombo fügt hier eine Perspektive aus der Selbstentwicklung des Kindes hinzu, indem er festhält, dass die Beziehungserfahrungen von Kindern mit ADHS generell eher negativ sind und sich dadurch die Selbstobjektfunktion des Kindes, also zum Beispiel die Fähigkeit, sich selbst als liebenswert zu empfinden und sich selbst zu beruhigen, nicht ausreichend ausgebildet werden. Die Kinder erleben sich häufig, als würden sie immer alles falsch machen und jede Beziehung zerstören und dass es deshalb von niemandem gemocht wird. Dies internalisiert sich und kann zu den emotionalen Überforderungen, Projektionen und verfolgenden Introjekten führen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Wenn das Kind nun in der therapeutischen Gegenwart ebenfalls die Erfahrung macht, nicht verstanden zu werden oder sich mit wesentlichen Aspekten abgelehnt erlebt, reaktualisiert dies die Enttäuschungswut und die eben angesprochenen überwältigenden Gefühle, was sich dann in der Hyperaktivität ausdrückt, vielleicht in Form des Lösungsversuchs, wie von Rainwater beschrieben. Und dies ist uns ja auch aus der Arbeit mit traumatisierten Menschen wohlbekannt. Und überhaupt sind die Parallelen zur Arbeit mit Traumata doch sehr auffällig. Wenn wir mal versuchen, das gerade gehört, etwas zusammenzufassen, so fällt uns doch auf, dass es viel um eine geringe Struktur, um eine wenig ausgebildete Ambivalenzfähigkeit geht. Also dass es zum Beispiel immer wieder ein starkes Hin- und Herschwanken gibt zwischen starken Bindungswünschen, die auf eine Person gerichtet werden, und abgrenzender Aggression. Zwischen Reparaturversuchen und großem Schuldempfinden. Es bilden sich verfolgende Introjekte, Todesängste vor Schuld und vor Strafe, vor Objektverlust. Und diese Gefühle können nicht gehalten werden. Und äußern sich im Zusammenspiel mit den Bindungsstörungen, von denen wir vorhin schon gehört haben, sowie neurophysiologischen Veränderungen in den für ADHS typischen Symptomen. Ganz passend zu diesen Überlegungen findet sich bei Salomonsen noch ein weiterer spannender Verweis auf Michael Günthers Untersuchung, der ADHS-Symptome zusammenfassend in drei Perspektiven unterteilt. Erstens: Abwehrmechanismen gegen frühe traumatische Erlebnisse, die das kindliche Ich nicht integrieren kann. Zweitens fehlt vor allem Jungs die Fähigkeit, einen stabilen Rahmen zu internalisieren, welcher Orientierung gibt. Hier sieht er vor allem die häufige Abwesenheit von Vaterfiguren als einen Grund, sodass gerade den Jungs ein Rollenmodell fehlt, welches Stabilität vermittelt. Drittens die Perspektive, dass ADHS sich auf Fehlfunktion von Gedanken und Affektverarbeitung bezieht, also die neurologische bzw. strukturelle Ebene. Hier bezieht sich Günther auf den Entwicklungsforscher und Psychoanalytiker Wilfried Bion und postuliert, so wie Bion es sagen würde, wie die Umwandlung von Beta- in Alpha-Elemente aufgrund fehlenden Containments durch die Bezugsperson fehlt. Das bedeutet, dass es eine verlässliche und stabile Bezugsperson braucht, die die Gefühle des Kindes erkennt, diese benennt, sie aushält und dadurch verarbeitet und diese dann in dieser verarbeiteten Form dem Kind zurückgibt, sodass dieses zunehmend einen inneren Raum entwickeln kann, die Gefühle künftig selbst auszuhalten und in sich tragen zu können und sich dadurch auch selbst beruhigen zu können. Da diese Verarbeitung aber nicht passiert, werden Gefühle impulsiv und unverdaut nach außen gegeben. Sugarman, von dem wir vorhin gehört haben, geht hiermit d'accord und verweist auf die Probleme im Verbalisieren und Symbolisieren von Gefühlen, die Kinder mit ADHS meist haben. Und auch Salomonsen spricht hierauf Bezug nehmend über seine Ansicht, dass Kinder mit ADHS nicht nur unter eingeschränkten strukturellen und kognitiven Fähigkeiten leiden, sondern darunter, dass bedrohliche und unhaltbare Objekte durch frühe Beziehungserfahrungen internalisiert wurden, was dazu führt, dass das Containment von Gefühlen blockiert wird. Diese bedrohlichen internalisierten Objekte zeigen sich dann in allen Beziehungserfahrungen, werden auch auf den Therapeuten projiziert. Und so kann es dann dazu kommen, dass die therapeutischen Mühen als verfolgend und bestrafend erlebt werden, statt als wohlwollend. Und sich in der Entstehung von bizarren inneren Bildern äußern, die sich dann im Spiel des Kindes zeigen. Gleichzeitig zeigen sich kognitive Einschränkungen darin, dass das Kind nicht mehr erinnern kann, dass eine bestimmte Person, die jetzt als bedrohlich erlebt wird, vorher eigentlich versorgend war. Mit anderen Worten, kann das Kind in diesem Moment nicht mehr erleben, dass der Therapeut, vor dem es sich in diesem Moment vielleicht gerade ängstigt, weil ein Gefühl von Angst aus einer früheren Beziehungserfahrung hochkommt, eigentlich wohlwollend ist und zu dem eigentlich eine gute Beziehung besteht. Dieser positive Anteil ist in dem Moment nicht mehr vorhanden, beziehungsweise nicht mehr zugänglich. Wie vergessen? Dies zeigt sich in der Behandlung darin, dass das Kind kürzliche Erfahrungen vergisst, in denen der Therapeut hilfreich war, und stattdessen mit Panik reagiert. In einem Versuch, die Erkenntnisse von Salomonsen zusammenzufassen, könnten wir simplifiziert sagen, dass es also darum geht, dass sich negative und oder traumatische Beziehungserfahrungen, inklusive der Erfahrung, dass die entstehenden Gefühle nicht gehalten werden können, internalisiert haben. Dass sich dies in einer inneren Panik, Hyperaktivität und Aggression äußert und sich dies entweder durch Projektion oder direktes Ausagieren auf das Gegenüber richtet. Daraufhin folgt dann ein Erleben von Scham, Angst und Depression. Das Kind versucht, das Gegenüber wieder zu retten und zu beschwichtigen, empfindet aber Reue für sein Verhalten. Dieser Konflikt kann aber auch nicht gehalten werden, was dann zu erneuter Panik und Hyperaktivität wie in einer Art Fluchtversuch führt. Dabei werden die nahen Objekte als entweder nur gut oder nur böse empfunden. Auch hier gibt es kaum Möglichkeit für eine Integration des Erlebens. Häufige Gegenübertragungsgefühle können entsprechend sein Wut, Bedrohung, Trauer, Verzweiflung, Demütigung oder Verwunderung, die oft auch Ergebnis einer Projektion seitens des Kindes sein können. Dies gibt Auskunft über die innere Welt des Kindes, stellt den oder die Therapeutin aber auch vor die große Herausforderung, nicht mit zu großer Angst auf die wilden Attacken und die Panik des Kindes zu reagieren und damit das ohnehin schnell aktivierte Schuldgefühl noch zu vertiefen. Da es sich hier aber auch sehr stark um ein Geschehen auf neuronaler sowie ebenfalls auf sozialer Ebene handelt, sollte eine Psychotherapie, wie bereits besprochen, in den meisten Fällen wohl durch medikamentöse Aspekte sowie Einbezug der Eltern und Pädagogen ergänzt werden. Letztere benötigen oft Selbsthalt und ein Training im Umgang mit dem Kind. Häufig fällt hierbei auf, dass die Eltern ähnliche Verhaltensdispositionen mitbringen wie die Kinder und dass beide sich aneinander aufreiben, gegenseitig verletzen und, wie wir vorhin gehört haben, die pathologische Dynamik aufrechterhalten. Hier lässt sich auch das Expressed Emotions Konzept heranziehen, welches sich mit den Zusammenhängen zwischen Krankheitsverläufen bei psychiatrischen Erkrankungen eines Menschen und dem emotionalen Klima innerhalb seiner Familie befasst. In solchen Fragen nähern sich analytische und verhaltenstherapeutische Konzepte einander an, wobei im analytischen Kontext Aspekte wie die Abwehrfunktion der Symptome, die haltende Funktion der Regeln und ihre symbolische Bedeutung, die Notwendigkeit einer emotionalen Nachreifung und Versöhnung, die Fantasietätigkeit des Kindes sowie Schutz vor Retraumatisierung nochmal eine besondere Rolle spielen. Und wo wir schon bei der Behandlung sind, ist natürlich auch über die Medikation zu sprechen. Wir haben schon gehört, dass die Gabe von Medikamenten wie Ritalin oft zum Standard der Behandlung von Menschen mit ADHS gehört. Vor allem in schweren Fällen erweisen sie sich oft als unverzichtbar, da wir trotz der hier angestellten Überlegungen eben auch die neurologische Komponente des Störungsbildes nicht vernachlässigen können. Dem schwer betroffenen Kind ermöglicht die Medikation, wieder am sozialen Leben teilzuhaben. In weniger schweren Fällen wäre mehr Raum für Überlegungen, ob ein Medikament wirklich hilfreich ist. Ich zitiere an dieser Stelle Dubot, der sehr scharfsinnig die folgenden psychodynamischen Überlegungen formuliert. Im günstigen Fall ist das Medikament das gute Objekt, das Eltern und Kind in der Hoffnung auf Entlastung vereint und mit dem beide Seiten ihre Versöhnungsbereitschaft bekunden. Dabei symbolisiert das Medikament das Bemühen, eine destruktive und gefährliche Seite des Kindes wieder zu integrieren. Auch der schwierige Teil des Kindes soll wieder ertragen und anderen zugemutet werden können. Das Medikament symbolisiert auch die Zuversicht der Angehörigen, dass sie ihr Kind trotz aller Schwierigkeiten annehmen und lieben können. Dubot warnt aber auch vor einem gegenteiligen Effekt, indem er sagt, die Kinder können sich durch die Einnahme der Medikation bestraft oder stigmatisiert fühlen. Sie sehen sich in eine Sonderrolle gedrängt. Jede Einnahme des Medikaments erinnert sie daran, dass sie ohne Medikation für die Welt nicht tragbar wären. Die Kinder geben sich für die drohende Ablehnung aber nicht unbedingt selbst die Schuld. Viele begreifen das eigene Verhalten nicht als abnorm, sondern rechtfertigen es angesichts ihrer besonderen Situation in der Familie oder unter feindseligen Klassenkameraden. In dieser Lage läuft es ihnen zuwider, artig zu sein oder Wohlverhalten zu zeigen. Auch wenn ihnen dieser Akt der kontrollierten Anpassung mit Hilfe der Medikation möglich wäre. Aus gutem Grund sehen sich die Kinder vor allem danach, ihre konkrete Lage zu ändern. Die Medikation zielt nun aber darauf, dass eine widrige Situation, die nicht zum Aushalten ist, wieder aushaltbar werden soll. Das störende Verhalten des Kindes soll aufhören. Das Kind soll mit seiner Störung nicht mehr den Finger in die Wunde der Familie legen, sondern soll dabei mithelfen, die Schwachstellen der Familie auszugleichen. Mit anderen Worten geht es hier darum, dass eigentlich nicht hingeguckt werden soll. Und dass das Kind das aber eigentlich möchte. Aus einem gesunden, vitalen Impuls heraus. Ein weiterer Aspekt, den Dubot einbringt, ist die Frage, welche Bedeutung das Medikament bzw. die Veränderung im Verhalten des Kindes für die Bezugsperson hat. Erinnert die Aggression des Kindes vielleicht zum Beispiel die Mutter an Aggression, die sie selbst mal erlebt hat, dann kann es sein, dass es bei der Medikamenteneingabe nicht um das Wohlbefinden des Kindes geht, sondern um einen Versuch der Mutter, die eigenen traumatischen Erfahrungen in Schach zu halten. Wieder würde das Kind hier nicht gesehen werden. Dem Kind wird stattdessen vielleicht sogar die Rolle des Aggressors zugeschrieben, welche sich im ungünstigen, aber sicherlich nicht seltenen Fall bei diesem internalisiert. Ein anderes Beispiel wäre, wenn es um den Wunsch der Eltern geht, dass das Kind ihren Leistungsansprüchen zum Beispiel in der Schule doch genügen solle, und durch die Gabe des Medikaments zum Funktionieren gebracht werden und vielleicht sogar eine Fantasie der Eltern erfüllen soll, die von vornherein nicht realistisch war. Zum Beispiel, dass das eigene Kind doch sicherlich ganz hochbegabt sei und dies nur durch die ADHS-Symptomatik überdeckt werde. An dieser Stelle würden sich noch viele Beispiele konstruieren lassen. Und natürlich kann die Gabe eines Medikaments eben auch mit Kontrollwünschen der Eltern einhergehen. Was hier schon kompliziert klingt, ist aber noch stark vereinfacht, da wir zum Beispiel den Fokus vor allem auf die Seite des kindlichen Erlebens und die psychodynamischen Einflussfaktoren gelegt haben. Stets will die Therapie dem betroffenen Kind zur besseren psychischen Integration verhelfen. Die Vielfalt der dynamischen Zugangswege ist allein schon der typischen Mehrdeutigkeit allen seelischen Lebens geschuldet, und erinnert aber auch daran, dass ADHS weit davon entfernt ist, ein homogener, diagnostisch eindeutig definierbarer Zustand zu sein. Stattdessen bilden sich unterschiedliche hirnfunktionelle Tatbestände ab, gefolgt von mächtigen psychischen Reaktionsbildungen, die mit Frustration und Kränkung, Vermeidung, Überforderung, Schutz- und Abwehrmechanismen zusammenhängen. Es handelt sich also um einen sehr, sehr komplexen Zusammenhang zwischen neurologischen und psychodynamischen Faktoren, welche sich unterschiedlich bedingen und aufeinander auswirken können. So kann ein stabiles und wohlwollendes Umfeld eher die Möglichkeit für den Aufbau reifer struktureller Fähigkeiten bieten und damit etwaige neurologische Einschränkungen eher ausgleichen. Während genau diese andersherum auch zu Überlastung führen können, wenn es sich um ein Umfeld handelt, das vielleicht selbst überfordert ist und wodurch sich ungünstige Beziehungserfahrungen internalisieren, welche dann die Reifung der innerpsychischen Struktur behindern. Dabei gibt es keine erkennbare Kausalität. Nicht jedes Kind mit ADHS hat traumatische Beziehungserfahrungen gemacht, auch wenn dies doch auf viele zuzutreffen scheint. Und nicht jedes Kind, welches traumatische Erfahrungen machen musste, entwickelt ADHS. Obwohl es auch hier häufig so ist, dass ADHS-Symptome mit sogenannten Persönlichkeitsstörungen einhergehen, so zum Beispiel häufig bei der Borderline-Persönlichkeitsorganisation. Thibault nimmt hierauf Bezug im Rahmen der Depression, welche auch mit einer Hyperaktivität einhergehen kann und weshalb oft fälschlicherweise eine ADHS diagnostiziert wird. Das aufgeregte hypomotorische Verhalten, die Umtriebigkeit und Reizbarkeit, welches Kinder mit Depressionen oft zeigen, erscheinen in diesem Zusammenhang als Ausweichmanöver beim Gewahrwerden eines befürchteten Objektverlustes und entspringen aber nicht, so Dubois Vermutung, demselben neurophysiologischen Substrat, zumal die Unruhe der depressiven Kinder nicht mit einem Aufmerksamkeitsdefizit einhergeht. Und in diesem Sinne sollte eben auch bei Kindern, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, ein aggressiv-impulsives Verhalten nicht vorschnell als ADHS gedeutet werden. Dubois sagt hierzu, die betroffenen Kinder versuchen, ihre Erinnerungstätigkeit durch ihre Umtriebe zu betäuben oder ihr Erleben in andere Richtungen zu lenken oder ihre gefährlichen Assoziationen durch überstürztes Handeln zu unterlaufen. Objektive Gefahren, die auf die Kinder zukommen, werden hingegen ignoriert. Ihre Beachtung würde sofort schlechte Erinnerungen wachrufen. Das hyperaktive Verhalten lässt sich als reaktive und defensive Antwort auf überwältigende und bedrohliche Umwelterfahrung bezeichnen. In der Therapie kann den Kindern die Erfahrung eines sicheren Ortes vermittelt werden. Sie erleben zu ihrer Beruhigung, dass es möglich ist, nicht immer wieder aufs Neue traumatisiert zu werden. Sie erfahren feste Regeln und Grenzen, lernen diese einzuhalten und als persönlich sinnvoll zu begreifen, nämlich als Plomben zur Versiegelung ihrer eigenen Schwachstellen. Oft fehlt hier allerdings ebenfalls zum Beispiel die für ADHS charakteristische Aufmerksamkeitsstörung. Hier kommen wir abschließend auf einen Punkt, den ich zumindest noch ansprechen wollte, nämlich die zunehmende Wahrnehmung unter Psychotherapeutinnen, dass ADHS-Diagnosen deutlich zuzunehmen scheinen und schon als überdiagnostiziert gelten. Und in der Tat legen inzwischen viele Untersuchungen genau dies nahe. So zum Beispiel eine Untersuchung der Doktoren Bruchmüller, Schneider und Margraf aus dem Jahr 2017, nach welcher 16,7% der einbezogenen Psychotherapeutinnen eine ADHS-Diagnose bei ihnen vorgelegten Fallgeschichten gaben, bei denen kein ADHS vorlag. Dabei erhielten vor allem Jungen signifikant häufiger die Diagnose. Ohne nun viel weiter in dieses Thema einsteigen zu wollen und den Rahmen nicht allzu sehr zu sprengen, denke ich, dass die eben beschriebene Häufigkeit der ADHS-Symptome, und damit kommen wir wieder zum Anfang der Folge zurück, dazu verführt, eine überalte Diagnose zu stellen. Auf der anderen Seite denke ich, dass das Konzept von ADHS inzwischen deutlich bekannter und akzeptierter ist, weshalb es eben auch häufiger festgestellt wird. Wiederum auf der anderen Seite ist ADHS durch die erhöhte Aufmerksamkeit auf das Thema, wie oftmals vermutet wird, auch zu einer Art Trenddiagnose geworden. Wir haben zudem in Teil 1 der Folge kurz über das verführerische Potenzial gesprochen, das von schnellen und vermeintlich einfachen und klaren Diagnosen ausgehen kann. Der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel fügt hier hinzu, dass uns immer wieder der Wunsch begegne, alle Patientinnen auf einen Nenner zu bringen. Wenn wir aber davon ausgehen, dass jeder Patient vor allem eine einzigartige Person mit einer einzigartigen Geschichte ist, mag sich der Wunsch nach der Generalisierung relativieren. Entscheidend bleibt immer wieder von dem unmittelbaren Kontakt und dem Erleben in der therapeutischen Situation auszugehen und den Kontakt zur eigenen Lebendigkeit und damit zum Beziehungsgeschehen nicht zu verlieren. Und ich denke, dass dies auch ein gutes Schlusswort für die heutige Folge ist. Ich weiß, es war sehr viel, deshalb habe ich die Folge erstmalig auch in zwei Teile unterteilt. Was aber, glaube ich, auch mit der Komplexität des Themas zusammenhängt. Mir war es dabei wichtig, zu versuchen, zwar eine übersichtliche Struktur zu halten, aber eben auch alle Bereiche, die mir hier relevant erscheinen, einmal zu beleuchten. Ich hoffe, dass mir dies gelungen ist und es nicht zu unübersichtlich wurde. Lasst mich dies gerne wissen. Wie immer könnt ihr die Folge gerne dort bewerten, wo ihr sie hört, oder mir ein Feedback geben. Am besten unter hocherfreud-podcast auf Instagram oder der E-Mail-Adresse hocherfreud@outlook.de. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich drauf, euch beim nächsten Mal zu begrüßen. Bis dahin!